Gott ist für uns. Was und wer kann auf diesem Planeten Erde gegen dich sein? Kann Krankheit, kann Sorge, kann Not, kann Angst, kann Tod, kann Teufel, kann irgendeine Macht gegen dich sein? Sei sicher, Jesus ist für dich. Und er hat gesagt, ich bin für dich. Ich bin bei euch, sagt er, alle Tage bis an der Weltende. Preis dem Herrn. Ich möchte euch ganz, ganz herzlich einladen für die nächsten Gottesdienste hier im Haus. Und zwar morgen habe ich ein ganz gutes Thema. Ich möchte euch ganz herzlich einladen dazu. Und zwar erwarte Großes und du bekommst Großes. Erwarte Großes von Gott. Erwarte nur 10 Gramm von Gott und du wirst 10 Gramm von Gott bekommen. Wie groß ist deine Erwartung? Was erwartest du? Erwarte den Sieg Gottes und du wirst den Sieg Gottes bekommen. Erwarte die Herrlichkeit Gottes und du wirst die Herrlichkeit Gottes bekommen. Er ist hier an diesem Platz, haben wir ja gesungen. So, und ich preise Gott. Erwarte Großes und du wirst Großes bekommen. Am Sonntag um 10 Uhr, wir werden das Thema haben, bleibe fest und unerschütterlich. Der Teufel will dich aufs Glatteis führen. Der Teufel will dich aus der Bahn werfen. Der Teufel will dich erschüttern. Und ich meine das Negative, das Böse, diese Welt, die Umstände, die Situation, in denen du dich befindest, wollen dich aus dem Gleichgewicht bringen. Lass dich nicht erschüttern. Ich möchte eine Botschaft der Ermutigung bringen und dir Kraft geben, Rückgrat geben, Gleichgewicht geben, geistlichen Gleichgewicht, dass du stehen kannst und dass dich nichts aus der Bahn werft. Der Teufel versucht, euch zu sieben, hat Jesus zu Petrus gesagt. Satan begehrt euer, und es ist keiner auf dieser Welt, der nicht begehrt worden wäre vom Teufel. Sogar Jesus wurde vom Satan begehrt. Der Teufel macht sich an ihm ran. Bist du Gottes Sohn? Und da kommt mit Bibelverse. Wenn der Teufel dich nicht mit Sünde zu Fall bringen kann, dann versucht er dich mit Krankheit. Wenn er mit Krankheit nicht kann, dann versucht er dich mit Finanzen zu Fall zu bringen. Wenn er mit Finanzen nicht kann, dann versucht er mit Frömmigkeit, Scheinheiligkeit, Pharisäertum, Pietismus oder was weiß ich. Ja, du willst doch Kind Gottes sein. Und wie benimmst du dich? Was machst du? In der Bibel steht geschrieben, wenn dich jemand auf eine Backe haut, biet auch die andere. Und jetzt bist du in der Zwickmühle. Weißt du, es ist... Lass dich nicht erschüttern, das wird das Thema sein. Und dann am Mittwoch, so Gott will und wir werden leben, keine Zweifel. Wenn wir nicht hier leben, dann leben wir drüben, bei, auf der anderen Seite vom Jordan. Das meine ich bei Jesus. So, wir werden irgendwie leben. Jesus sagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Das Thema wird sein, was ist deine Bestimmung? Wozu bist du da? Denk drüber nach, wozu bist du da? Wir haben am Mittwoch, Luther, wo steckst du? Danke dir für deinen Dienst. Glaube ist eine Sprache und wir wollen an dem Thema heute ein Stückchen weitermachen. Auf die richtige Sicht kommt es an. Auf die richtige Sicht kommt es an. So richtig sehen, richtig hören, richtig wahrnehmen die Dinge. Darauf kommt es an. So Leute sagen, wir haben vielleicht 5 oder 6 Sinne. Aber ich würde sagen, ich habe, wenn ich so richtig anlege und loslege, über die Sinne nachzudenken, ich komme fast auf 12 Sinne. Tatsächlich. Gesichtssinn. Wenn ich jemanden sehe, präge ich mir ein und ich weiß ganz genau, das ist Anne-Marie. So, Gesichtssinn. Dann haben wir verschiedene, die Haut ist eines der größten Sinnesorgane. Kälte- und Wärmesinn. Alte Leute fangen an zu frieren. Kurz vorm Sterben kriegt man kalte Füße. So, Sinne. Also ich hab nachgezählt, ich komme auf etwa 12 Sinne. Und also über die Wahrnehmung werden wir heute sprechen. Ich komme gerade aus der, ja, ich weiß nicht genau, wo ich jetzt herkomme. Ich war unten in Krakau. Das ist also die hohe Tatra, die niedrige Tatra, so aus dem Tatra-Gebiet. Dann war ich in Slowenien unten, dann in Tschechei und jetzt bin ich übers Riesengebirge heimgekommen. So eine ganze Weltreise habe ich hinter mir. Aber ich habe etwas ganz Tolles unterwegs gesehen. Ich bin in ein Kloster gelandet unterwegs und das ist ein Kloster, der stillgelegt wurde. Es war so wie Invalidenstation, wo Kranke gepflegt worden sind. Dieses Kloster war speziell auf Kranken etabliert oder ausgerichtet und ich fand dort etwas Interessantes. Der Park war wunderbar angelegt als Wandelpark. Betrachtet, da waren Statuen in jedem Quadrat. Und zwar interessant war, wie dieser Bischof oder Priester oder wer dort auch war, leitete aus dem 16. Jahrhundert, wie der sich über die Heilung gedacht haben. Heilung durch Gott, Glauben, so war das ganz klar. Das war der Hauptgang, Heilung durch Krankheit. Zuerst mal vorne beim Eingang, dann nehme sein Kreuz und folge mir nach. Und das Kreuz, und dann musst du runtergehen. Das war also so ein richtiger Wandelgang, geht's runter zum Fluss, zu der Labe, umgekehrt Elbe, aber die andere Seite Elbe, wo dann nachher nach Prag fließt, geht's runter. Also nehmt das Kreuz auf sich und dann geht's runter und dann geht's rauf und dann verschiedene Stationen. Heilung durch Erkenntnis, Heilung durch Ruhe, Heilung, und da standen verschiedene Statuen, die das symbolisiert haben. Heilung durch Ruhe, und dann ganz tolle Predigtideen habe ich dort bekommen. Heilung durch Tugenden, Heilung durch Gewohnheiten. Also eine ganze tolle Galerie, nach links und nach rechts. Heilung, Heilung durch Tugend, habe ich gesagt, Heilung durch Kunst, durch Essen, durch Ernährung, Heilung durch Ernährung, Heilung durchs Wasser. Wahrscheinlich hat Kneipp seine Ideen von dort her, irgendwo, zu diesen verschiedenen Kneippkuren. Heilung durch alles Mögliche, Heilung durch Stille. Einfach Stille. Heilung durch Vorlesen, dass jemand dir Geschichte vorliest. Also da war ein Mann, der sich saß und jemand anders dargestellt, der einem anderen vorliest. Heilung, also durch Vorlesen. Heilung durch Musik. Wir haben das auch in der Bibel. Die Dämonen fuhren aus beim David durch schöne Musik. Du glaubst gar nicht, ich habe so viele Ideen in diesem Kloster, wo ich nur beim Vorbeifahren sah, so ein Kloster, verkommen ein bisschen, ungepflegt. Auf der einen Seite aber diese Statuen, die Botschaft, dieser Wandelgarten, dann nachher Heilung durch Natürlichkeit, natürlich sein. So viele Leute sind nicht mehr natürlich und kein Wunder, dass sie krank sind. Heilung durch Gerechtigkeit, also ausbalanciert. Heilung durch Harmonie, also ich könnte fast eine Bibelwoche darüber halten, was sie dort nur einmal so durchgehen. Zuerst geht's runter, nimm dein Kreuz auf dir und folge mir nach. Und dann geht's rauf. Und jetzt bleibt bei dieser Statue, weil es ziemlich steil hochgeht, kannst ja nicht so schnell rasen und rennen, dann guckst du es an. Heilung. Und dann steht unten Heilung durch. Heilung durch. Heilung durch. Also was der sich gedacht hat. Und wenn Leute dorthin kamen, angeblich, stillgelegtes Kloster, und wenn sie dorthin gingen, die mussten nachdenken, ja, durch was willst du jetzt gesund werden? Heilung durch Liebe. Und Liebe heilt Krankheiten. Menschen, die nicht geliebt werden. Heilung durch Vergebung. Heilung durch Loslassen. Und die, was jetzt nicht gepasst haben auf dem Wandelgang oder auf dem Park dort, das haben sie dann in eine Halle reingestellt. All diese Heilung, ich muss euch eines sagen. Wahrscheinlich derjenige, dem das Schloss gehörte, oder nicht das Schloss, dieses Kloster gehörte, der war Steinmetz von Beruf, hat Hobbys gehabt, Bilder zu machen. Und praktisch so Bilder den Leuten anschaulich zu machen, so kannst du gesund werden. Heilung durch Gott, natürlich das allererste, und das Kreuz, und immer wieder das Kreuz anschauen und dann Heilung durch. Das Kreuz anschauen, Jesus, die Engel, Heilung durch die Engel sogar. Heilung durch Träume. Auch da muss Pfingstler gewesen sein, im 16. Jahrhundert. Okay, das also durch deine Sicht, durch deine Ansichten. Heilung durch Betrachtung, und zwar dabei auch Heilung durch Betrachtung von Vorbilder, Heilige, hat er gemeint. Und dann eine ganze Schar so von Heiligen, indem du anschaust. Heilige, indem du Männer anschaust, die im Glauben gestanden sind, die sich im Glauben bewährt haben. Heilung durch Vorbilder. Ich kann mir vorstellen, wenn du so einen guten Menschen, guck mal, was der kann, kann ich auch. Und wenn dann so Vorbild das dich motiviert, und wenn ich so die Gedanken nehme, was der Mann sich gedacht hat, Heilung durch Motivation, Heilung durch Vorstellung, Heilung durch Gedanken. Und zwar Gedanken an Gott natürlich. Vorne an, am Eingang das Kreuz. Wenn die Kranken kamen, die sahen den gekreuzt, oder Jesus mit dem Kreuz, der dir das Kreuz reicht. Nimm dein Kreuz auf dir und folge mir nach. Also er gib dir das Kreuz. Krankheit als eine Gabe Gottes, als das Kreuz anschauen. Also das Kreuz wird nicht, dass Jesus das Kreuz auf sich nimmt, sondern er reicht dem Kranken, der jetzt gesund werden möchte, das Kreuz. Nimm und mach was draus. Fand ich ganz toll. Ganz toll. Sehr aufklärend. 16. Jahrhundert. Toll. So. Heute, wir singen noch einen Chorus. Wir wollen ein Opfer noch aufnehmen. Gott möge alle Geber segnen. Lasst uns über die Gaben beten. Wir bringen die Gaben nach vorne heute, liebe Schwester. Nehmen wir einen großen Korb. Ich denke, das ist gut. Wir erwarten Großes von Gott und wir wollen auch Großes Gott geben. Lieber Vater, wir segnen jetzt diese Gaben und wir möchten jetzt dir zu Ehren und dir zum Lob und dir zum Preis die Gaben bringen, und wir möchten dich verherrlichen mit allem, was in uns ist. Und du baust deine Gemeinde, Herr. Herr Jesus, auch Heilung durchgeben. Herr, wenn wir erlöst werden vom Geiz, so viele Menschen sind geizig, Herr, und du möchtest auch da Menschen erlösen vom Geiz. Heilung durchgeben, was auch, vor allem gerade so Rachitis, Rheumatismus, all diese ganzen Knochenkrankheiten, die dort waren, also dürre Knochen, und dann gibt jemand etwas, so Kollekte, also wie Kollekte eingesammelt wurde. Heilung durchgeben. Du kannst deine Heilung nicht kaufen, du kannst gar nichts kaufen. Ist alles schon bezahlt sowieso. Aber während wir Gott was geben, ein Stück von uns, wir preisen ihn. Wir stehen nochmals auf und nehmen das Opfer, und dann werde ich Wort Gottes bringen. Amen. Praise Gott. Und das Schöne dabei ist, als Ende von diesem Wandelgang, wenn ich das so nennen darf, am Ende geht es in die Kapelle hinein, und am Ende ist die Orgel. Lobpreis Gottes, Anbetung Gottes. Das ist also die Krönung. Wenn du all diese Sachen abgelegt hast, an all diesen Stationen vorbei bist und gelernt hast, die und die und die Lektion, und dann geht's über ins Haus, in die Kapelle, Endstation. So, auf die richtige Sicht kommt es an. Das ist mein Thema. Wie war mit deiner Prüfung? Durchgehalten. Alles okay? Hast noch nicht. Aber ich denke, es wird gut. Wir haben daran geglaubt und gebetet. So, auf die richtige Sicht kommt es an. Richtige Sehen will gelernt werden. Durchschauen. Die richtige Bedeutung erkennen. Zeichen erkennen. Auf die Symbole achten. Drei Lichter regeln den Verkehr. Rot, Gelb und Grün. Und so weiter. Und wenn du bei Rot durch die Ampel gehst, wundere dich nicht, wenn dann angefahren wirst oder was es auch immer passieren mag. Zeichen müssen verstanden werden. Zeichen müssen gedeutet werden. Zeichen müssen umgesetzt werden. Das Wichtigste vom Unwichtigen sollten wir unterscheiden, lernen. Worauf kommt es wirklich an? Erkennen, die Sicht, richtige Sicht haben von etwas, die Bedeutung, auch in der Stimme. Sehen, was hat er jetzt gesagt, was? Mit einer Stimme kannst du unheimlich viel aussagen. Ängstlich sein oder die Wahrnehmung. Viele Menschen schauen nur auf das Äußere, denken, Kleider machen Leute. Aber das ist nicht wahr. Das Innere. Und deshalb, wir brauchen sehende Augen, hörende Ohren. Um das geht es hier. Erkenne deine Feinde. Auf die richtige Sicht kommt es an. Und ich möchte zuerst gleich richtig plump anfangen. Erkenne deine Feinde. Wer sind deine wahren Widersacher? Die Schwiegermutter, die kriegt immer Fieber. Bei Petrus war es so. Wer sind deine wirklichen Feinde, deine Widersacher? Wer und was macht dir ständig Probleme? Womit hast du immer zu schaffen, von morgens früh bis abends spät? Was schadet dir und was schadet dir nicht? Paulus sagt, mir ist alles erlaubt, aber nicht alles frommt mich. Was stört dich? Erkenne deine Feinde. Was dich stört, was dich blockiert, ständig lahmlegt, ständig krank macht, dich kränkt, ständig, wenn du, mit welchen Leuten kommst du zusammen und nachdem du mit ihnen zusammen warst, bist du erledigt, geplättet, lackiert. Überleg einmal, welche Leute machen dich krank? Kann sein, dass der Pastor das ist, weil er dir die Wahrheit sagt. Irgendjemand muss es sein, sonst wärst du kerngesund. Welche Leute, und wer macht dich gesund, wer macht dich krank? Welcher Umgang? Wo bist du glücklich, wo bist du unglücklich? Denk drüber nach. Wo kriegst du Bauchschmerzen? Mit wem möchtest du heute nicht mehr begegnen? An wem möchtest du nicht denken? An wem musst du ständig denken? Auf die richtige Sicht kommt es an. Erkenne die List Satans. Erkenne deine Zeiträuber, der am Telefon so lange quatscht und tratscht und so weiter und dem Herrgott die Zeit stiehlt. Wer ist dein Zeiträuber? Dein Zeitdieb. Erkenne. Erkenne deine Feinde. Erkenne diese Verführungstechnik Satans, der dich immer wieder reinlegt. Du hast dich schon immer wieder vorgenommen, das wird mir nicht passieren, das lasse ich nicht zu, damit möchte ich nichts zu tun haben. Und wieder plumpst du rein. Erkenne die Mitläufer, die mit dir immer mitlaufen und so dir am Rockzipfel hängen, sich immer an dir klammern. Erkenne die Menschen, die du so anziehst wie ein Magnet. Kannst hingehen, wo du willst, immer wieder findest du dieselben Leute, immer wieder dieselbe Art der Leute. Auch wenn du schon nicht einmal die gleiche Clique, die gleiche Gruppe, der gleiche Mensch, aber die gleiche Art von Leuten, die klemmen sich wieder an dir ran und hängen an dir. Erkenne die undichten Stellen. Auf die richtige Sicht kommt es an. Erkenne die undichten Stellen. Das, was ich dir sage, weiß kein Mensch. Und du bist noch nicht zu Hause draußen, liest das schon in der BZ nach, was da passiert ist. Nun, undichte Stellen, aber auch undichte Stellen, die dir die Kraft nehmen und verstehen, dich abzusaugen. Erkenne die Einfallstore Satans. Also zuerst mal erkenne deine Feinde. Erkenne die Einfallstore Satans, des Bösen, des Negativen in deinem Leben. Einige vom Volk Gottes machen die Türen weit auf für den Teufel und merken das nicht einmal. Wisst ihr, was ich festgestellt habe? Wenn du kannst perfekt sein, ich kann perfekt sein, meine Frau kann perfekt sein, aber wenn eines meiner Kinder nicht in Ordnung ist, kommt der Teufel über meine Kinder in die Familie, die ganze Familie ist erledigt. Das Gleiche passiert in der Gemeinde. Du kannst noch so anständig sein, du kannst noch so gottesfürchtig sein, noch so den Herrn lieben, aber da ist eine undichte Stelle. Und da lässt irgendjemand den Teufel in die Gemeinde rein, bringt ihn mit. Und du merkst es nicht. Und dieser eine bringt so viel Unruhe, so viel Unordnung, so viel Sünde, so viel Ärger, so viel Schmutz, so viel Bitterkeit, so viel Zorn, so viel Gequatsche. In der Bibel heißt es, wo Aas ist, da sammeln sich die Geier. Eine undichte Stelle. Erkenne die undichten Stellen. Das gilt auch für die Gemeinde. Weißt du, da kannst du mit bauen und beten und predigen und fördern und unterstützen und finanzieren, wenn da irgendwo eine undichte Stelle ist, wo dem Teufel Tor und Tür aufgemacht wird. Deshalb ist es nicht nur unwichtig, wer kommt, sondern wer gehört dazu, wer macht mit, wer ist dabei, auf wem kann man sich verlassen und auf wen kann man nicht verlassen. Wer ist so wankelmütig? Wer ist, du weißt ja von diesem trojanischen Pferd, diese Geschichte, die dann das Pferd plötzlich so in die Stadt reingeschmuggelt wurde. Die Leute feiern, die merken es nicht. Und dieses trojanische Pferd, Satan versteht sich hineinzuschmuggeln über Familienmitglieder, dass seine Familie nur Probleme hat, weil irgendjemand deiner Kinder nicht geschützt ist, nicht bedeckt ist mit dem Blut Jesu. Eines deiner Familienmitglieder. Du bist perfekt. Aber von der Familie, jemand glaubt nicht an Gott. Jemand geht nicht Gottes Wege. Jemand tut nicht das, was Gott sagt. Darum ist es so wichtig, ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Wer nicht dem Herrn dient, vergiss es. Da sind gesegnet diejenigen, die ledig sind, die keinen Anhang haben, keine Familie haben, kein Oma, kein Opa haben, die niemand haben. Die sind gesegnet. Aber auch die haben ihre Probleme. Andere Probleme. Wenn jemand in der Gemeinde die Tür oder das Fenster für den Teufel aufmacht, dann kommt er rein und wir wundern uns. So. Deshalb, wir sind für den anderen verantwortlich, mitverantwortlich. Auch, und dann, wo ist dein Bruder, ist die zweite große Frage, nachdem Gott gefragt hat, Adam, wo bist du? Die zweite Frage ist, wo ist dein Bruder? Wo ist dein Mitmensch, dein Freund, dein Bekannter, dein Familienmitglied? Wo ist dein Bruder? Niemand sollte dem Feind die Tür aufmachen. Und es gibt Leute, die mit dem Teufel diskutieren, sich mit dem Teufel einlassen. Den Teufel mitnehmen, sich mit dem Teufel beschäftigen, auf welche Art auch immer, mit ihm Kontakt aufnehmen. Und das ist, also ich habe in meinem Leben eine Philosophie entwickelt. Ich habe einmal Lehrgeld bezahlt, Totalschaden gehabt mit meinem Auto, nur weil ich jemanden mitgenommen habe, der nicht mit Gott in Ordnung war. Und genau die ganze Seite war demoliert, 3 Wochen altes Auto, nagelneues Auto, demoliert. Und Schrott. Und dann ließ sich, dieser Mann hat wieder Krankenversicherung gehabt. Dann ließ er sich gesund pflegen. Und zwar so üppig noch. Man hat ihn nur mitgenommen. Deshalb, du musst auch, wenn du jemand als Mitfahrer mitnimmst, entweder hast du eine gute Insassenversicherung oder großen Glauben an Gott oder sehr viel Geld übrig, was du zum Fenster rausschmeißen möchtest. Oder, was weiß ich. Deshalb, Mitleid am falschen Platz bringt uns mehr Ärger als Segen. Und Gott hat nicht gesagt, dass wir Mitleid haben müssen, wir müssen Erbarmen haben. Erbarmen und Mitleid sind 2 Paar Stiefeln. Auf die richtige Sicht kommt es an. Der Feind sucht immer Eingänge und Einlässe. Wie kann er, wenn er jetzt nicht durch deine Familienangehörige dich stören kann, dann versucht er durch Fremde, die dann plötzlich einbrechen in deine Familie, in deine Ehe, in deine Gemeinde oder was es auch immer ist. Satan sucht immer Einfallstore. wo der andere ihm öffnet. Die Tür kann nur von innen geöffnet werden. Von der Gemeinde, von der Familie, von deinem Leben kann nur von anderen geöffnet werden. Und er versucht deshalb irgendwie zu erreichen, dass die Tür ihm von innen her aufgemacht wird. Und zwar über den schwachen Bruder, die schwache Schwester. Deshalb sagt auch die Bibel, traget die Schwachen. Wir sollen mit den Schwachen sorgfältig umgehen, die tragen, auf die achten, besondere Beachtung auf die Schwachen legen, auf die achten, die sich mit dem Feind einlassen, die ein unordentliches Leben führen. Deshalb, wir sollten nach der Bibel, nach der richtigen Gemeinde, ich frage manchmal, wer bleibt da noch in der Gemeinde übrig? Gemeindezucht und Gemeindeordnung. Wer bleibt denn eigentlich noch in der Gemeinde übrig, wenn man wirklich diese Maßstäbe ansetzt? Wir wundern uns, warum wir manchmal seelische, geistige und geistliche, finanzielle, berufliche, gesundheitliche Probleme haben, ganzen Stress und ganzen Ärger haben. Wo kommt das alles nur her? Ist, weil wir die Türen für den Feind aufmachen, in welcher Seite auch immer. Der Feind sucht immer dumme, einfältige, einfache meistens, einfache Menschen, kranke Menschen noch dazu. Nichts gegen Kranke, aber er sucht einfach Leute, die dem Feind blind vertrauen, alles glauben, dem Feind Gehör schenken, die nicht informiert sind, deshalb versucht er über sie dann andere desinformieren. Er hat sich der Eva bedient. Die Eva hat nicht mitgehört, als Gott dem Adam gesagt hat, du sollst von allen Bäumen essen. Also die nicht dabei waren, die keine Offenbarung haben von Gott. Diese Leute schnappt er sich, sollte Gott gesagt haben. Und über Eva hat Gott die Menschheit verführt. Den Adam und die ganze Familie. Eva hatte keine direkte Offenbarung. Deshalb auch die Frage in der Gemeinde, sollten eigentlich alle diese direkte Offenbarung Gottes haben. Hier ist mein Platz, hier will ich dazu gehören. Das ist das Haus, wo Gott bauen will. Das ist meine Familie. Also man sollte eine direkte Offenbarung Gottes haben. Wer nicht diese direkte Offenbarung Gottes hat, der wird nur Probleme machen und haben. Machen und haben, beides dazu. Deshalb fragt er die Schlange, die Eva, sollte Gott gesagt haben. Menschen, die keine Vision haben, also wenn ich von der Offenbarung spreche, die kein eigenes Erlebnis haben, die nur mitlaufen und sagen, ja, der Pastor hat gesagt, mir sind meine Sünden vergeben. Du musst selber wissen, dass dir deine Sünden vergeben ist. Und nicht vom Pastor oder Bruder oder Schwester oder vom Papst. Niemand kann dir diese Gewähr geben, dir sind deine Sünden vergeben, außer der liebe Gott selber. Das Zeugnis des Heiligen Geistes. Wenn du keine eigene Salbung hast, das gilt also, du musst deine eigene Gotteserfahrung haben. Dann gehörst du zur Familie Gottes. Sonst siehst du immer alles von der falschen Seite. Siehst du von außen her, aber nicht von innen her. Satan bediente sich bei Israel. Die Israeliten, das waren gläubige Menschen. Die folgten Gott von Ägypten bis ins gelobte Land. Aber das Pöbelvolk, das mitgelaufen ist, dass sie Zeichen gesehen hat, Gott ist mit ihnen, Gott beschützt sie, Gott bringt sie durch, Gott versorgt sie, das wollen wir auch haben. So, und sie sind mitgelaufen und dieses Bibelvolk, die nur die Segnungen haben wollten, aber nicht das Herz da mit auf dem rechten Fleck hatten, diese Leute machten Israel große Probleme und verhinderten, dass der Israel Fortschritte hat und sie mussten 40 Jahre im Kreis gehen und sie waren immer wieder die Ursache für das Murren. Und wenn du liest, nicht die Israeliten, das Pöbelvolk murrte. Das Pöbelvolk murrte, wir haben kein Wasser. Das Pöbelvolk murrte, wir haben kein Brot. Das Pöbelvolk murrte, immer nur Knoblauch und immer nur, nicht Knoblauch, immer nur Manna. Wir wollen auch mal Kümmel und mal Knoblauch und mal dies und mal Fleisch haben. Das Volk murrte, oder das Pöbelvolk murrte, wir können es nicht rein in diese Stadt, Riesen sind dort und in das Land. Immer das Pöbel, nicht Israel. Israel heißt, Gott kämpft. Nicht die, die geglaubt haben, sondern nur die Mitläufer, das Pöbelvolk. Und wie viel Pöbelvolks hast du in deiner Umgebung? Haben wir manchmal in den Gemeinden hin und her. Und das ist, was das Volk Gottes am Vorwärtsschreiten auffällt. Pöbelvolk. Nur die, die so mitlaufen. Jesus sagt, wachet. Wachet und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallet. Wir sollten auf die Mitläufer, auf die Randgruppen, Randsiedler und so weiter, auf das allgemeine Volk, auch in unserer Gesellschaft, achten. Die sind unser Verhängnis. So, auf die richtige Sicht kommt es an. Satan kommt immer von unten her. Demokratie, Macht von unten. Und versucht dort irgendwo jemanden zu finden, so Stimmung zu machen. Durch Stimmung arbeitet der Feind. Wie und wann und durch was bekommt der Feind Erlaubnis und Zugänge zu uns, beziehungsweise in der Gemeinde. Und ich spreche jetzt, wenn ich von uns, meine ich Gemeinde, meine Familie, meine ich alles. Der Feind arbeitet durch Vernachlässigung. Etwas wird vernachlässigt. Etwas wird nicht ernst genommen. Etwas wird übersehen. Etwas wird missachtet. Etwas wird nicht ernst genommen. Ach, das ist nicht so schlimm. Etwas wird verharmlost. Der Feind arbeitet durch Gleichgültigkeit, durch Ablenkung, dass wir es gar nicht so wichtig nehmen, durch Verwirrung, also, ach, lass das doch machen. Das Gute setzt sich durch. Das, etwas Sauerteig, heißt es im Wort Gottes, durchsäuert den ganzen Teig. Nach unserer Bekehrung ist es sehr wichtig, nach unserer Befreiung, wir müssen auch von alten Strukturen befreit werden. So, da bekommen wir erst die richtige Sicht. Wir kommen aus der Welt heraus. Wir denken weltlich, wir denken menschlich, wir denken materialistisch. Ich war so verblüfft. Little, Plus, Rossmann, Vielmann, alles findest du in der Tschechei, tiefste Tschechei, in Kleinpolen, in Slowenien, überall sind die schon hingekommen. Die Materialisten. Wie viel Polen hast du hier, wie viel Tschechen hast du hier und so weiter. Da siehst du nichts. Aber die sind schon alle dort unten. Und die nutzen das richtig aus. Weißt du, und jetzt ist doch ein Mädchen, eine junge Frau, eine Journalistin, die ist bis zu ihrem 17. Lebensjahr, das habt ihr im Fernsehen gesehen, bei den Papua in Neuguinea mit den Kindern als Missionskind aufgewachsen. Und jetzt geht sie zurück. Und jetzt geht sie zurück und kämpft für ihr Land, für ihre Papua Menschenfresser, das waren Menschenfresser früher und so weiter. Wie kann man? Und wer schreit am meisten? Die Materialisten. Die Geldgesellschaft, die versucht jetzt, diese Frau madig zu machen, schlecht zu machen und so weiter. Die will nur, dass die Natur gerettet wird. Dass das Volk ihre Identität behält. Und jetzt, die Missionare sind an allem schuld. Nicht die Missionare sind an allem schuld. Die Materialisten, die haben die Mission überall weltweit kaputt gemacht. Aber du siehst, die kommen immer mit. Das Pöbelvolk. Wenn ich Großbritannien anschaue, die Geschichte von Großbritannien anschaue, da sind Missionare von England, von Deutschland, überall Missionare in die Welt rausgegangen. Und wer ist gleich mitgefolgt? Die Materialisten. Die haben das Volk unterdrückt, das Volk ausgebeutet und so weiter. Und jetzt, die Missionare sind an allem schuld. Wir müssen auf das Pöbelvolk achten. Die machen die Sache Jesu, die Sache des Glaubens zunichte. Das Pöbelvolk. Die so mitlaufen. So, wir sollten nicht uns mit der Welt gleichstellen, sagt uns das Wort Gottes, und mit ihnen auch gar nicht zusammenarbeiten, sondern nicht unsere Förderer, nicht unser Partner. Gott ist unser Partner. Und wir sollten mit Gott zusammenarbeiten. So, Vernachlässigung ist einer unserer Feinde. Gottes Gegenwart muss neu in unserem Leben übertragen werden, durch neue Einstellung, durch neue Verhaltensweisen, durch neue Prioritäten, worauf es ankommt und was ist wichtig, was ist nicht wichtig. Man braucht, wenn man sich bekehrt, eine neue Offenbarung Gottes. Das, was du von Gott weißt, aus dem Religionskonfirmandenunterricht, sogar aus der Bibelstunde, reicht dir nicht aus. Du brauchst eine persönliche Gottesoffenbarung. Sonst spielst du weiter Religion, sonst spielst du weiter religiöse Philosophie, religiösen Kult, religiöse Zeremonie. Du bist religiös, aber du bist nicht in Gott. So, wir brauchen, wenn wir uns bekehren und wiedergeboren werden, eine neue Schöpfung. Wenn wir das geworden sind, wir müssen wieder richtig auf die Beine stehen. Und zwar für Gott einstehen. Für die richtige Sache einstehen. Wir brauchen eine neue Salbung. Damit wir dem Herrn so richtig von Herzen dienen können. Nach der Befreiung brauchen wir neue Gottesoffenbarung. Israel konnte auf die alten Gottesoffenbarungen, die was sie in Ägypten hatten, was sie vom Jakob und von den Patriarchen geerbt hatten, damit konnten sie nichts mehr anfangen. Sie brauchten ihre eigene Gottesoffenbarung. Deshalb heißt es in der Bibel, lasst uns wegschauen und lasst uns aufsehen auf Jesus. Eine neue Sicht. Wegschauen. Von sich selber, wegschauen von den Menschen, wegschauen vom Geld. Eine der wichtigsten Erlösungen, was du brauchst nach deinen Sünden, ist, dass du von deinem Mammon erlöst wirst. Wir sind vom Geld abhängig. Wir brauchen Geld, um Miete zu bezahlen, Strom zu bezahlen, Essen zu kaufen. Aber wir sind so vom Geld abhängig. Du bist käuflich. Wir schimpfen auf die Prostituierten, die sich selbst verkaufen, ihren Körper verkaufen. Aber so viele haben ihre Seele verkauft. In der Bibel heißt es, du kannst nicht Gott und dem Mammon zur gleichen Zeit dienen. Und du musst dich entscheiden, Gott oder Mammon. Und der Götze dieser Zeit, was die Welt regiert, ist Mammon. Fünf Mächte regieren die Welt. Fünf Mächte regieren die Welt. Früher war es Religion, Gottesanbetung. Das ist vorbei. Die Menschen sind nicht mehr religiös. Nur ein paar. So, Philosophie. Dann war Militär, Sport, Kunst und so weiter. Heute ist nur noch Geld. Sport wird vom Geld bestimmt, Religion wird vom Geld bestimmt, Wissenschaft wird vom Geld bestimmt, alles wird vom Geld bestimmt. Kirche wird vom Geld bestimmt. Man kann Gott nicht mehr dienen, weil man nicht mehr genug Geld hat. Kirchen werden geschlossen, verkauft, abgerissen, weil man kein Geld hat. Mammon. Gott erlöst sein Volk in der letzten Zeit vom Mammon. Und jetzt geht's noch weiter. Diese Globalisierung ist auch wieder eine Sache vom Geld. Und die Menschen werden ein Zeichen sich geben, dass man weder kaufen noch verkaufen kann. Und wir haben schon überall, alles ist ausgezeichnet. Ob du jetzt auf dem Parkplatz bist, da wirst du checkst eine Karte und dann bezahlst und weißt, wie lange du dort gestanden bist. Oder beim Einkaufen, da muss man nicht mehr, was kosten jetzt die Bohnen? Das ist alles schon ausgezeichnet, alles Computer, dass man weder kaufen noch verkaufen kann. Wir sind verkauft. Die richtige Sicht der Dinge, dass wir nicht davon abhängig sind. Wenn eine Schlange einen Frosch fangen möchte, versucht zuerst einmal Augenkontakt herzustellen. Und über Augenkontakt wird dieser Frosch hypnotisiert. Und in dem Augenblick, wo der Frosch hypnotisiert ist, springt es ins Maul der Schlange freiwillig hinein. So sind viele Menschen. Die springen dem Teufel freiwillig ins Maul. Sie sind hypnotisiert von dieser Welt. Du kannst nicht mehr gerade ausgucken. Überall alles Werbung, Werbung, Werbung. So viel Werbung, was du heutzutage siehst. Ob du selbst auf der Toilette bist, Werbung. Überall Werbung. Wenn du irgendwas bestellst, Werbung. Und so, der Briefkasten ist voll. Ich kam nach Hause. Ich habe nur zwei Briefe bekommen zu Hause. Ist gut. Die anderen kriege ich im Postfach. Zwei Briefe. Aber der ganze Briefkasten voll mit dummen, blöden, naiven, einfältigen Werbung. Alles Werbung. Eigentlich sollte man das verbieten, aber du kannst dich nicht mehr wehren diesem Werbungsmüll. Wir werden so überschüttet mit Werbungsmüll. Was ist in diesem Werbungsmüll alles drin? Nackte Frauen zum Teil und versuchen da mit der Weiblichkeit, mit Sex wird da geworben. Ist eigentlich Entwürdigung der Frau auf der einen Seite. So, die richtige Sicht. Wenn Gott uns nicht die Augen verschließt, rennen wir blind in unser Verderben hinein. Wir werden hypnotisiert von dem Materialismus unserer Zeit. Materialismus muss fallen, wird auch fallen. Und wenn ihr diesen Fall von Babylon sehe, Offenbarung 17, könnt ihr nachlesen, aber ist nicht mein Thema heute. Auf die richtige Sicht kommt es an, das ist mein Thema. Aber das Seelenkauf werden verkauft, da wird alles gehandelt. Und die Kaufleute werden weinen, denn nämlich auf eine Stunde, auf einen Tag wird Babel fallen. Wird Babel fallen. Die ganze Zivilisation wird zusammenbrechen in nichts. Wenn du das weißt, ist okay. Lass dich nicht verführen. Der Feind versucht, dich abzulenken von der Hauptsache, vom Wesentlichen. Versucht, dich umzupolen, dich neu zu programmieren, auf sich selbst zu programmieren. Das brauchst du. Wie viel Erde braucht der Mensch überhaupt? Tolstoi hat eine ganz interessante Frage. Nur so viel, was er zur Beerdigung braucht. So viel Erde braucht er. So viel Land braucht er. Das, worauf du liegst. Das ist, was du brauchst. Wie viel Geld braucht ein Mensch? Was braucht ein Mensch wirklich, um glücklich zu sein? Um das, was du brauchst, um glücklich zu sein, kannst du in keinen Supermarkt kaufen. Du brauchst Liebe, nicht käuflich. Du brauchst Frieden, nicht verkäuflich. Du brauchst Glück. Du brauchst Harmonie, kannst nicht kaufen. Inneren Frieden, Gesundheit, kannst nicht kaufen. Wenn wir Gesundheit uns kaufen können, dann wären alle Millionäre gesund. Aber das sind die kränksten Menschen auf dieser Erde. Trotz aller Ärzte, die können sogar Leibärzte noch sich leisten. Selbst da, je mehr Leibärzte und je mehr Gesundpfleger sie und Krankenpflege und Umsorger um sich haben, desto kränker sind diese Menschen. Warum? Weil Gesundheit nicht käuflich ist. Und ich danke Gott, dass Gott zeigt, Gesundheit, Glück, Liebe und so weiter ist nicht käuflich. Das können Arme mehr erreichen, schneller erreichen als so Millionäre. Das ist nur nebenbei. Die richtige Sicht. Was braucht der Mensch, um glücklich zu sein. Der Teufel redet dir ein, das brauchst du, das musst du haben, das ist nötig. Wegsehen, sagt die Bibel, und aufsehen auf Jesus. Satan will dir ins Ohr legen und sagen, du musst. Und dann versucht er dich zu beeinflussen, das, was du alles musst. Das Einzige, was du musst, ist den Willen Gottes erkennen. Was ist der Wille Gottes für dein Leben? Du musst gar nichts. Jesus ist zum Beispiel in diesem neu geschlagenen Grab nicht liegen geblieben. Das sagt, das ist nicht mein Platz. Hier habe ich nichts zu suchen, in diesem frisch geschlagenen Grab von Josef von Arimathäa. Das ist nicht mein Platz. Damit will ich nichts zu tun haben. Und deshalb ist er auferstanden. Er sagte, ich will hier nicht, das ist nicht meine Endstation. Wenn das alles wäre, auch wenn ein frisches Grab für mich gemacht worden wäre, das ist nicht mein Platz. Und du musst wissen, was dein Platz ist und was dein Platz nicht ist. Und wenn du das weißt, der Tod ist nicht mein Platz. Die Hölle ist nicht mein Platz. Du musst sehen, was Gottes Spur, Gottes Wille in deinem Leben ist, was Gottes Weg in deinem Leben ist. Sehen, auf die richtige Sicht kommt es an. Früher wurden die Ältesten in der Gemeinde Presbyter genannt. Presbyter heißt es Leute, die die Übersicht haben, die die Sache übersehen. Jeder Einzelne sollte heute Abend von uns ein Presbyter sein. Einer, der die Sache überschaut. Überschaust du dein Leben? Kannst du sogar über deinen Tellerrand hinaussehen? Kannst du hinaussehen über das, was kommt? Dinge von Gott aus betrachten, von oben her betrachten, dann hast du Übersicht. Solange du im Tal bist und ganz unten bist, hast du keine Übersicht. Du musst dich hinaufschwingen in Höhen, in unerreichbare Höhen, in der Gegenwart Gottes. Und von dort aus siehst du dann dein Leben. Du brauchst dazu eine Offenbarung Gottes. Von dir aus hast du keine Übersicht. Aber durch Gott hast du Übersicht. Hab mit ihnen nichts zu schaffen. Ich habe diese Tage unterwegs, wenn man so manchmal fährt, mal interessante Strecken und langweilige Strecken. Und da kam mir ein Gedanke mit Menschen, die viel reden, Menschen, die nichts taugen. Es gibt Leute, die sind sehr wichtige Menschen, aber Menschen, die nur als Zeiträuber sind oder Menschen, die krank machen, Menschen, die belasten, Menschen, die blockieren, Menschen, die hindern und so weiter. Und da steht es in der Bibel und ich war erstaunt mit meiner Frau unterwegs, wir haben dann diskutiert, und solche meide. Immer wieder wird gesagt, und solche meide. Du musst diese Menschen meiden. Nicht sagen, Herr, halte sie mir vom Leibe. Nein, du musst solchen Menschen den Rücken kehren und deine Straße völlig weiterziehen. Und solche meide. Jetzt überleg einmal, wie viele und welche Menschen du meiden solltest. Mach mal eine Liste und setz dich ruhig mal hin. Denk über mal nicht nur über deine Probleme, bevor du betest. Wir beten manchmal viel zu viel. Wir sollten mal nachdenken, welche Menschen ärgern mich ständig. Welche Menschen machen mich immer krank? Welche Menschen verletzen mich immer wieder? Mit welchen Menschen komme ich nicht klar? Nicht nur, ich vergebe. Und die Bibel sagt, und solche meide. Du warnst ihn zweimal, dreimal und so weiter. Du redest ihm offen und ehrlich zu. Und dann hört er dich nicht. Lässt er sich nicht korrigieren. Sondern versucht, auf dich einzuwirken. Versucht, dich krank zu machen. Und dich auszuhöhlen. Dich zu ruinieren. Einen Dieb. Ich würde nicht meinen Dieb allein eine Minute im Zimmer lassen oder rausgehen und sagen, kommen Sie mit. Ich würde mit dem Dieb sogar auf die Toilette gehen, wenn ich wüsste, dass es ein Dieb, der zu mir zum Stehlen kommt. Ich würde den keine Sekunde allein lassen und solche meide. Und wie oft lässt du deine Widersacher in deinem Wohnraum, in deinem Lebensbereich, in deinem Umfeld ganz allein? Und wann werden die Umis beklaut, wenn so die Diebe kommen und so weiter, wenn sie Wechselgeld holen gehen? Oder sonst irgendwo. Dann werden sie überfallen und ausgeraubt. So, und solche meide. Hab nichts zu schaffen. Paulus erzählt mehrmals Menschen, die du meiden solltest. Ehebrecher. Lügner. Mörder. Also mit einem Mörder ist gar nicht gut, Kirschen zu essen. Du weißt nicht, ob er dich bei nächster Gelegenheit vom Baum runterschubst. Oder von der Leiter. Und solche meide. Menschen, die nicht im Willen Gottes leben, die sind dein Ruin. Du wunderst dich, warum bin ich ruiniert? Warum bin ich am Ende jetzt? Warum komme ich nicht mehr weiter? Wo haben andere in deiner Umgebung dem Teufel die Tür aufgemacht? Wo waren sie nicht vorsichtig? Gott will uns die Augen öffnen, dass wir erkennen, wo der Hase im Pfeffer sitzt, wo es falsch läuft. Wir brauchen erleuchtete Augen. Wir sollten an ihren Früchten erkennen, was das für eine Sorte ist. An ihren Früchten. Es kann passieren, dass jemand mal Fehler macht. Deshalb musst du nicht gleich diesen Menschen steinigen. Aber wenn es permanent, wenn eine Wespe mal aus dem Loch rauskommt irgendwo, ist okay, die hat sich verflogen. Aber wenn es immer wieder Wespe, 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 Wespe und immer wieder Wespen aus einem Loch rauskommen, dann nehme ich die Vermutung an, da hinten ist ein Wespennest oder Hornissennest. Sowas haben wir am Haus. Da haben wir auf der einen Seite weggeschafft und auf der anderen Seite kommt ein Hornissennest. Und dort fliegen sie immer rein und raus, da wo diese Sachen passieren, wo diese Sachen geschehen. Gott muss uns Einsicht geben, Erkenntnis geben, Offenbarung geben über solche Sachen. Weißt du, Gott will uns nicht nur Offenbarung über sich und Himmel und Herrlichkeit und sein Wort geben, Gott will uns auch Offenbarung geben, mit dem haben nichts zu schaffen. Hart, was ich jetzt sage. Konsequent, kompromisslos, mit dem hab nichts zu schaffen. Dann wirst du gesund werden. Heilung durch Einsamkeit war dort so eine Statue, wo ich da vorbeigezogen bin. Du musst vielleicht manchmal alles zurücklassen und Mutterseelen allein sein, du und Gott. Heilung durch Einsamkeit, durch Alleinsein. Und lieber bist du allein und hast keine Probleme, anstatt dass du so viele Leute um dich hast und einen Haufen Probleme, mit denen du nicht mehr klarkommst. Einsicht, Gott will uns die Augen öffnen. Wie oft beurteilen wir die Dinge falsch? Denken, also wenn der kommt und wir brauchen dies und wir müssen dieses haben. Und jedes Mal, wenn wir uns auf solche Sachen, was die anderen haben und uns verführen lassen, was die anderen haben, wir wollen auch einen König haben, haben die Israeliten gesagt. Die haben es gekriegt. Aber das hat Israel ruiniert. Wir wollen auch einen Tempel haben, aber das hat Israel ruiniert. Wären sie nur bei Gott geblieben und Gott wäre nur ihr König geblieben und wären sie vielleicht so als Barbaren bezeichnet worden von den Römern oder Ägyptern oder Babylonier oder Griechen. Die haben keinen richtigen König. Richter haben sie. Oder Ziegenfellzelt haben sie und dort haben sie ihren Gott versteckt. Das war die Stiftshütte. Wären sie nur da dran geblieben, wären sie glücklich gewesen. Aber wir müssen auch ein Gebäude haben, auch einen Palast haben. Wir müssen das alles haben. Wenn wir uns dieser Welt gleichstellen, ruinieren wir uns. Und der Teufel sagt, das müsst ihr auch haben. So oft, wenn Gott uns nicht die Augen öffnet, beurteilen wir uns selbst falsch, beurteilen wir die anderen falsch, beurteilen wir Gott falsch, beurteilen wir unser Leben falsch, beurteilen wir unsere Vergangenheit falsch. Wir denken, Mensch, was da passiert, ist furchtbar. Aber vielleicht ist es gar nicht so furchtbar gewesen, denn ihr gedachtet böse mit mir und Gott hat es gut gemacht mit mir. Weißt du, die falsche Sicht, dass da ein Meister am Schachbrett war und die Schachfiguren hin und her geschoben hat. Gott wollte Israel vor einer Hungersnot bewahren und deshalb wurde Josef nach Ägypten verkauft. Wenn wir nicht die richtige Sicht haben, wir beurteilen das ganze Leben falsch. Deshalb kriegen wir auch Bauchschmerzen. Was kommt jetzt als nächstes? Heute Abend ist so wichtig, dass wir die richtige Sicht bekommen. Zum Beispiel Hannah ist im Tempel und betet, weint vor Gott. Da kommt der Prophet Eli und beurteilt sie falsch. Weib, du bist betrunken. Schlaf deinen Rausch aus und komm morgen zur Gebetsstunde wieder. Aber dann sagt Hannah, ich bin nicht betrunken, sondern ich bin unfruchtbar. Ich bin gekränkt, ich bin verletzt. Und sie weinte vor Gott und Eli hat es nicht verstanden. Wie oft weinen Menschen und wir beurteilen sie falsch. Wie oft sind Menschen in Not und wir beurteilen sie falsch. Ach, Nerven gehen durch, Hormonhaushalt bricht zusammen oder sonst was. Oder du brauchst ein bisschen dies und jenes. Und wir beurteilen die Menschen falsch, weil wir immer nur nach dem Äußeren gehen. Und viele wissen selbst nicht, warum sie traurig sind. Warum sie depressiv sind, was sie niederdrückt, weil sie nicht die Sicht in die andere Welt haben, was sie belastet. Deshalb möchte ich euch auch einladen zu den Rüsttagen vom 9. bis zum 15. Oktober hier im Haus. Und da geht es, kämpfe den guten Kampf des Glaubens, jeden Abend 19 Uhr. Ich möchte euch einladen, dass wir von oben her die Sicht bekommen, dass die Probleme gar nicht mal von mir kommen, sondern Satan verklagt uns. Der Verkläger. Oder irgendjemand, du wunderst dich. Heutzutage, du wunderst dich über Knieschmerzen, über Hüftschmerzen oder was weiß ich welche, vor allem Gelenkschmerzen. Du wunderst dich, wo kommen diese Stiche? Du kannst hier beim Karstadt Voodoo-Puppen kaufen. Oder zaubern bestimmt Leute, die dich nicht mögen. Und die nicht ausstehen können. Und die doktern herum. Oder verfluchen dich. Und wenn du nicht unter dem Schutz des Höchsten stehst, landest du da in diese Qualen. Und wunderst, schon wieder. Immer nachts. Und so weiter. Und wenn diese Leute nachts nicht schlafen können, dann verfluchen sie da. Zusammenhänge mit der unsichtbaren Welt. Aber mir ist wohl in dem Herrn. Wenn du in Gott bist, wenn du in Gott stark bist, kann dies alles nicht anhaben. Wenn du siehst, mein Gott, mein Jesus, mein Heiliger Geist ist größer als diese ganzen Hokuspokus-Leute. Die können nichts ausrichten. Aber wenn du die Sicht nicht hast von dem Stärkeren, dem Größeren, dann wirst du zerstochen. Und du wunderst dich. Erkenne den Grund für deine Probleme, welcher Art auch immer, für deine inneren Wunden, für deine Verletzungen, Sticheleien, für deine Ängste. Erkenne die Gründe für deine Müdigkeit. Wo kommt das alles her? Deine Lustlosigkeit? Oder, dass du so nervös bist? Wo kommt das her? Wer stresst dich? Du kannst mittendrin in der Oase liegen, im Liegestuhl liegen und du bist gestresst vom Nichtstun. Die meisten Leute, seid ganz ehrlich, der ganze Stress, den die Leute heute haben, ist nicht bei der Arbeit. Bei der Arbeit ist noch niemand krank geworden. Da ist noch niemand kaputt geworden. Der Stress, dieser innere Stress, diese innere Unruhe, dieses Nichtwissen, was ist das? Irgendetwas schlaucht mich. Aber was ist das, was mich schlaucht? Schweiß treibt und Ärger bereitet, in mir kocht und mich zum Glühen bringt. Was ist das? Dieser innere Ärger. Im Schaukelstuhl, im Liegestuhl, im Bett, nachts, wo du ganz allein bist, wo dich niemand ärgern kann, theoretisch, wirst du zum Wahnsinn getrieben. Was ist das? Erkenne den Grund für deinen Bluthochdruck. Erkenne den Grund dieser inneren Spannungen, der Schlaflosigkeit. Hanna hat Gott vermisst. Sie weinte, sie war in der Gegenwart Gottes und der Priester hat sie nicht verstanden. Der Priester hat nicht verstanden. Der kann nur kritisieren. Und das ist das, was der Teufel kann. Der Teufel kann nur kritisieren. Bist besoffen, Frau. Schlaf deinen Rausch zu Hause aus. Und da verliert die Frau erst, sollte eigentlich erst recht niedergemacht werden. Erkenne die Zusammenhänge für deine Probleme, für deine Problematik in deinem Leben. Mensch, erkenne dich selbst, haben die alten Griechen gesagt. Mensch, erkenne dich selbst. Hab die Übersicht über dein Leben. Der Heilige Geist möchte dir die Gabe des Sehens vermitteln. Lothar hat am Mittwoch über die Sprache des Glaubens gesprochen. Heute will ich über die Gabe des Sehens, nicht Sprechens, sondern des Sehens. Weil Augen sind die direkten Ausläufer der Nerven. Direkt vom Gehirn diese Nerven. Also was du siehst, geht direkt auf dein System, auf dein Leben über und wirkt sich auf dein Leben aus. Richtiges Sehen hat etwas mit Entdecken zu tun. Was entdeckst du? Was erkennst du? Fang an, die Möglichkeiten deines Lebens zu sehen. Weißt du, da fängt schon das Leben an. Mit meinem Gott werde ich über die Mauern springen. Ich kann, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Gute Aussicht haben. Deshalb lasst uns wegsehen. Es ist interessant, was die Bibel sagt. Lass uns wegsehen und lass uns aufsehen. Versuch einmal Kopf nach oben zu sehen, dann siehst du die Leute nicht. Die sind Schnuppe. Die kannst du alle vergessen, kannst alle abschreiben. Ich sehe nur die Lichter und die Decke. Schade. Wenn hier keine Decke wäre, würde ich die Sterne sehen. Und wenn keine Wolken da wären, würde ich den Himmel sehen. Und wenn keine Atmosphäre würde, würde ich den Thron Gottes sehen. Nach oben sehen. Verstehst du, warum die Leute in der Kirche, in den alten Kirchen, diese Deckengemälde hatten? Die sollten das Evangelium sehen und die sollten nicht den Priester und sonst die Leute drin herum, den König und die da in diesen Lehnstühlen sehen. Die sollten Gott anschauen, der da oben über alles thront, der alles unter Kontrolle, alles unter der Decke hat. Die sollten Gott sehen. Und wir sollten anfangen, Gott zu sehen über unsere Lebenssituation. Dass der über allem steht. Ich würde auch gerne die Decke ausmalen. Weißt du, unser Haupt erhebt, in der Bibel heißt es, wenn eure Erlösung naht sich, erhebt eure Häupter. Wenn die Erlösung sich naht, weißt du, was da los ist? Die Hölle. Wenn deine Erlösung kommt, ist die Hölle los. Der Teufel erschüttert die Erde. Matthäus 24, kannst du auf ganze Offenbarung erfüllt sich. Wenn deine Erlösung sich naht, wenn der Herr die Seinen ruft, tobt die Hölle, hat Hochkonjunktur die Hölle. Schau nach oben, schau nicht auf die Probleme, schau nicht auf die Menschen, schau nicht auf die Umstände, schau nicht auf die, was die und die und die und die machen. Die machen gar nichts und die bringen gar nichts zustande. Menschen, so viele Menschen leben im Keller, im Dunkeln, im Verlies. Sie leben nur, sie sehen nur Probleme, nur, sie sehen nichts. Es gibt Sportarten, die Leute machen Olympiade und so weiter. Es gibt Bogenschießen für Blinde. Kannst du sowas vorstellen? Bogenschießen, Pfeil und Bogen für Blinde. Judo für Blinde. Und so, es gibt sogar Blindenskilauf. Blindenskilauf. Und sogar Sprung. Blindenskilauf. Kannst du gar nicht vorstellen. Wie funktioniert das? Vor einem läuft jemand per Funk, sagt, jetzt kommt eine Schwierigkeit und so weiter. Und so läuft es ab. Und so wird gespielt. Jetzt kommt die Abfahrt, jetzt kommt die Kurve, jetzt musst du so und so weiter. Blinden. Und genau das ist, was Gott möchte. Dich lehren. Wir sind blind eigentlich für das Göttliche, für das Wahre. Und wir wollen das Ziel erreichen. Und wir möchten von diesen Blinden lernen. Und es gibt sogar blinde Skiläufer. Das gab es hier letztes Jahr in der Winterolympiade. Blinde Skiläufer. Unmöglich. Bei Gott ist alles möglich. Du kannst es. In Turin gab es diese Olympiade, wo Behinderte und Blinde Bogen geschossen haben und Skilauf betrieben haben, sogar Schanzensprung. Blinde Schanzensprung, das kannst du nicht vorstellen. Aber wie schaffen die das? Durch viel Training. Durch absoluten Gehorsam. Durch absoluten Verlass auf den Vordermann. Das sind die drei Dinge, die wir für unseren Glauben unheimlich wichtig brauchen, oder nötig haben, um unser Ziel zu erreichen. Wir müssen absolut dem Wort Gottes uns anvertrauen. Dass das, was das Wort Gottes sagt, stimmt. In dem Augenblick, wo du nur an irgendeinem Punkt zweifelst, vergiss den ganzen Laden. Klappt's nicht mehr. Wenn du an einem Punkt zweifelst. Du musst dem Heiligen Geist absolut vertrauen, was der sagt. 3 Meter voraus oder läuft der Vorläufer, was der Vorläufer, Jesus, Heiliger Geist, Gott Vater sagt, oder die, die im Glauben vorstehen, dass du absolut verlässt, dann klappt es. Jetzt kommt eine Chance. Jetzt links, rechts, rechts und an dieser Sprache verstehen, dann schaffst du es. Diese Paralympics in Turin, sie haben trainiert im Pitztaler Gletscher und sie haben geschafft. Blinde laufen schier. Blinde schießen. Alles ist möglich. Was die Blinde können, können die Sehende. Geistig Sehende, geistig Hörende können sie erst recht. Können sie erst recht, wenn sie nur sehen würden, wenn sie nur hören würden. Satan versucht durch Illusionen die Menschen zu betrügen, aber wir dürfen nicht abweichen. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wort, auf meinem Weg. Dein Wort, das Absolute. Und dann der Heilige Geist. Wir haben ein Gebet in der Bibel. Herr, lass mich sehen. Herr, mach mich sehend. Herr, lass mich sehen. Der Heilige Geist will uns die Augen öffnen. In Lukas Kapitel 2, 25, da ist von einem Mann Gottes, der den jungen, kleinen Jesus in seine Arme nimmt, diesen Baby Jesus in seine Arme nimmt und sie betete schon, sind sehr alt, sehr betagt gewesen, Lukas 2, 25, und da kommt Maria und Josef und bringen das Baby zur Beschneidung und plötzlich werden sie auf Anregung des Heiligen Geistes in den Tempel geführt. Es war nicht ihre Zeit. Sie waren nicht dran für den Tempeldienst und eigentlich sollten sie Ruhepause haben, sollten in Rente gehen. Aber auf Anregung des Heiligen Geistes kamen sie in den Tempel und in dem Moment kommt das junge Paar mit dem Kind. Und dann plötzlich, Herr, dieser Mann sagt, Herr, und nun kann ich sterben, denn meine Augen haben den Heiland gesehen. Meine Augen haben den Heiland gesehen. Was hat er gesehen? Für mich auf Deutsch gesagt, nichts. Nichts hat er gesehen. Er hat ein Baby gesehen. Tausende, Millionen, Milliarden von Babys. Aber nein, er hat in diesem Baby was ganz Außergewöhnliches gesehen. In diesem Baby hat er den Retter der Welt gesehen. In diesem Baby hat er den Erlöser gesehen. Weißt du, der brauchte nicht einen Prediger wie Johannes den Täufer. Siehe, das ist das Lamm Gottes. Der Heilige Geist hat ihm gezeigt. Auf Anregung des Heiligen Geistes kam er in den Tempel. Und plötzlich diese Zusammenführung. Und nun haben meine Augen den Heiland, den Erlöser gesehen. Hast du den Erlöser schon gesehen? Ohne dass dir jemand was hingezeigt hat. Das ist er. Meine Augen haben den Heiland gesehen. Herr, öffne mir die Augen, dass ich diese Geschichte sehen kann. Die Geschichte für mein Leben. Was für eine Geschichte hat Gott mit dir und mit mir? Hast du schon deine Geschichte gesehen? Deine Geschichte gelesen? Und nun, nichts zu sehen. Selig sind die, nicht sehen und doch glauben. Also es ist noch eine andere Stufe. Das ist der siebte Sinn. Sechster Sinn ist Zweifel. Das ist sechs Sinne. Der sechste Sinn ist Glaube, ist nicht Glaube. Der sechste Sinn ist Zweifel. Bevor du glauben kannst, geht's wie bei dort in diesem Kloster, geht's bergab. Nichts. Zweifel geht's tiefer runter, geht, die Not wird schlimmer, der Teufel wird stärker, die Sünde, die Macht des, der Sog zieht uns mehr nach unten. Zweifel. Der siebte Sinn ist Glaube. Und es ist interessant, Wissenschaftler haben festgestellt, dass einer dieser Sinne, und viele Menschen, manche haben es nicht, manche haben es, für das Wunderhafte. Manche können das Wunderhafte glauben, und manche können es nicht glauben, denen kann es erzählen, die können ein Wunder sehen, glauben sie doch nicht. So ist es eine Gabe oder ein Sinn, das Wunderhafte zu sehen. Selig sind die, nicht sehen und doch glauben. Herr, meine Augen haben den Heiland gesehen. Oder dieser blinde Bartimäus, was willst du, dass ich sehend werde? Ich sage euch eines, sehend werden ist was ganz Gefährliches. Die richtige Sicht zu haben, ist sehr gefährlich. Da wirst du ständig, wenn du die richtige Sicht hast, stell mal vor, du siehst, dass bei euch in der Firma alles schief läuft. Und du wirst deinem Chef sagen, hören Sie, bei uns stimmt das nicht. Und du würdest die Wahrheit sagen, es kann passieren, dass du kopfüber rausfliegst. Passiert. Die richtige Sicht, ich habe einen Propheten mal kennengelernt, also der diese Gabe der Prophetie hat, sagt, es ist so schlimm für mich als Prophet zu sein, wenn ich irgendwo hinkomme, sehe ich, bei dem stimmt das nicht, bei denen stimmt das nicht, da stimmt das nicht, die haben das und das und bei denen ist das, sagt dieser Prophet. Weißt du, so richtiger Prophet zu sein, also nicht so Worte Ermutigung zu haben, das ist noch keine Prophetie, das Wort der Erkenntnis und so weiter, jemand spricht ein Wort aus, aber so richtiger Prophet, wenn ein richtiger Prophet diese Gabe hat und die Dinge durchschaut, und selbst dieser Prophet kann manchmal Dinge nicht durchschauen. Ich denke an diesen erfahrenen Berufspropheten Biliam. Der geht da hin und sollte Beweis sagen, der sieht nicht einmal, der Esel ist gescheiter als der Prophet. Der Esel sieht, dass da ein Engel im Weg steht, aber der schlägt diesen Esel. Bis der Esel anfängt zu sprechen, warum schlägst du mich? Und dann erkennt er den Engel. Wahre Gläubige, die sehen, hier steht ein Engel im Weg, der blockiert mir den Weg. Und die schimpfen und sagen, der Teufel, und im Namen Jesu gebiete ich, und weiche und so weiter. Und eigentlich verfluchen sie den Engel Gottes, der etwas blockiert. Und sagen, geh nicht zu diesem Moabiterkönig und arbeite nicht fürs Geld. Weissage nichts, nicht fürs Geld. Der wollte ja Pinke-Pinke haben. Und er ließ sich gut bezahlen, seine Prophetie. Und es hat doch nicht geklappt. Und der Engel hat es blockiert. In deinem Leben stehen manchmal Engel im Weg und die hast du, mancher Esel war gescheiter, mancher Unfall war gescheiter, manche Krise war gescheiter. Herr, lass mich sehen. Willst du sehen werden, sehend werden, die richtige Sicht haben? dann wirst du merken, wie es überall geschwindelt wird, wie es überall gelogen wird. Da wirst du merken, den Betrug hin und her. Da wirst du merken, wie Menschen dir nur schaden wollen, dich ausnützen und dich ausbeuten. Und da wirst du merken, wie Menschen so leicht und so schnell sich an sich binden wollen, nur an sich binden. Komm zu uns, kannst auch zu mir kommen. Wenn du sehen würdest, würdest du sehen, was für Tricks da verwendet werden, manchmal manipuliert sind. Aber wir sind so leichtgläubig, so gutgläubig. Du würdest auch die Ursachen von mancher Krankheiten sehen. Denn eigentlich Heilung durch Erkenntnis, ich fand es so toll. Heilung durch Erkenntnis. Wenn du erkennst, das schadet. Heilung durch Pflanzen, durch Heilkräuter und so weiter. Heilung, wenn du erkennst, was mir gut ist und was mir nicht so gut bekommt. Und eigentlich in uns ist drin diese Stimme, was uns gut ist und was uns nicht gut ist, wonach wir Appetit haben. Und manchmal, wenn dein Körper so Appetit hat nach dem und dem, so soll es diesem Appetit doch mal nachgeben, dann vielleicht braucht der Körper gerade diese Spurenelemente oder dies und jenes. Und es ist nicht alles nur Gelüste. Es ist nicht Gelüste, wenn es aus dem heiteren Himmel kommt. Du solltest diesen Verlangen des Körpers, der Körper weiß, was es braucht, erkenne. Die richtige Sicht. Nicht nur Halleluja schreien. Leute, wir müssen auch vernünftig werden. Und ich möchte aus diesem pseudo-geistlichen da oben Wolke Nummer 7 runterholen auf den Teppich und sagen, lasst uns ganz vernünftig sein. Und nicht nur, der Herr hat es mir gezeigt, der Herr hat es mir gegeben und so weiter. Es ist nicht alles der Herr, auch mein Verstand, mein Gefühl, mein Wille, Kälte und Wärme. Meine Augen, was ich sehe. Mit sehenden Augen sehen sie nicht, mit hörenden Ohren hören sie nicht. Wir sollten erkennen, wann wir anfangen sollen und wann wir aufhören sollen. Das ist wichtig. Wann wir einsteigen und wann wir aussteigen sollen aus einer Sache. Wie viel Geld könntest du dir sparen und gewinnen, wenn du im richtigen Moment eingestiegen und im richtigen Moment ausgestiegen wirst? Du wärst heute schon Millionär. Im richtigen Moment ein- und aussteigen. Eine Sache loslassen und eine Sache zupacken. Und manche Leute, die stehen auf der Leitung, blockieren sich selbst, wollen nicht einsehen, dass das für sie nützlich ist oder gut oder hilfreich ist oder schaden würde. Beides gehört dazu. Herr, öffne mir die Augen. Weißt du, warum er betet? Herr, gib mir Einsicht. Herr, gib mir Übersicht. Damit wir nicht nur die Details sehen, sondern das Ganze mal übersehen. So viele Menschen, die sehen immer nur das Detail, das Augenblickssache, nur diesen Moment, aber das Ganze mal sehen. Und du musst dein Leben aufs Ganze sehen und nicht nur die 80 Jahre oder 100 Jahre oder, wenn es hochkommt, 120 Jahre und das ist alles. Dass du nur diese Zeit siehst, sondern wir sollen übersehen die Ewigkeit. Was dann? Andere Menschen schauen auf Taten und denken, das ist es. Aber weißt du, man kann so viel täuschen. Auch Taten können täuschen. Da geben sie dir 100 Euro und holen 1000. So wird heute gemacht, das Geschäft. Oder fürs Auge leben. Die Pharisäer lebten nur fürs Auge. Und denken, guck mal, wie viel der betet, wie fromm der ist, wie religiös der ist, wie geistlich der ist. Aber du durchschaust nicht die Fassade, weil du nicht die Zusammenhänge, die Hintergründe kennst. Um Durchblick zu haben, genügt nicht nur so angucken und sagen, das ist. Du musst mit den Menschen eine Weile zusammenleben. Zusammen sein. Und dann kannst du beurteilen. So viele Menschen möchten gleich, die bilden sich gleich eine Meinung von einem. Der ist gut oder der ist schlecht. Aber die sind mit dem nicht zusammen gewesen. So 3 Wochen mal zusammen, 4 Wochen. Mal zusammen sein. Auch da. Manchmal ist man ein Leben lang verheiratet und man kennt den Partner immer noch nicht richtig und glaubt zu kennen. Und das Wichtigste ist, den Menschen in die Augen schauen. Wenn ein Hund einem Menschen begegnet, egal wo, welcher Hund, guter oder schlechter Hund, der Hund guckt immer in die Augen. Die Bibel sagt, ist das Auge klar, ist der ganze Mensch klar. Aber wenn die Augen nicht klar sind, wenn die Menschen ausweichen, dann weißt du ganz bestimmt, das ist nicht ganz klar. Herr, öffne mir die Augen. Herr, öffne mir die Augen.
dass ich Einsicht habe, dass ich auch eine Ausstrahlung habe, dass ich erkenne und erkannt werde. Gib mir Einsicht, dieses prophetische Schauen, dieses geistliche Schauen. Geistliche Dinge müssen geistlich beurteilt werden. Gib mir Einsicht. Was einer einem angetan hat, was ist das gewesen? Wo gehört das hin? Wie gehe ich damit um? Wir leben so nur nach dem Äußeren, aber wir sollten auch die Hintergründe, die richtige Betrachtungsweise herausfinden, die Realität, und zwar die göttliche Realität sehen, so wie Gott die Dinge sieht, von Ewigkeit her gesehen und über die Ewigkeit. Und zuerst einmal der Teufel, das Böse. Und dem Bösen begegnest du überall auf dieser Welt. Jesus hat zum Beispiel in Markus Kapitel 9, Vers 38 und 39 interessante Sache gesagt: Wer nicht für uns ist, der ist gegen uns. Also sehen, ist er für uns oder gegen uns? Wo steht er? Wenn jemand nicht für dich ist, ich kann dir schriftlich geben, der ist gegen dich. Wenn jemand nicht für dich ist, ist er gegen dich, sagt Jesus. Wenn einer nicht für mich ist, ist er gegen mich. Sammelt er nicht mit mir, zerstreut er. Arbeitet er nicht für dich, zerstreut er, schadet er der Sache, statt dass er nützt. So, Einsicht. Und zwar, wenn wir das Wort Gottes richtig anwenden und nicht nur den zeitlichen, momentanen, augenblicklichen Gewinn ansehen, die Vorteile oder auf das Sichtbare achten, wir werden ganz schnell hinter der Fassade gucken. Was ist hinter der Fassade? Der Teufel natürlich, der will uns auch die Augen öffnen. Ihr werdet sein wie Gott. Wenn der Teufel uns die Augen mal geöffnet hat, kriegen wir nicht mehr zu. Denk an die Eva. Weißt du, wenn der Teufel uns, der will uns auch Einsicht geben. Er zeigt uns immer die Gefahren. Was passiert, wenn du zu weit dich rauswachst? Er zeigt dir immer die Gefahren. Er will versuchen, dir immer Angst zu machen. Die Riesen. So arbeitet der Teufel. Die Riesen. Er zeigt dir auch und er gibt dir auch Einblicke. Und der Teufel hat die Kundschafter und die Israeliten nicht belogen, als er die Riesen und die festen Städte zeigte. Er zeigt ihnen die Wahrheit. Aber er zeigt nicht alles. Er zeigt nicht, wie groß Gott ist. Und die wahre Einsicht ist, und der wahre Durchblick und der wahre Überblick ist es, wenn du die Größe Gottes erkannt hast und nicht nur die Größe der Probleme und nicht die Größe der unlösbaren Dinge, was du jetzt gerade siehst. Bei Gott sind sie lösbar. Der Teufel zeigt dir immer den Goliath, aber er zeigt nicht, was der kleine David kann. Von dem redet er nicht, mit dem will er nichts zu tun haben. Wir sollen lernen, Gott zu sehen. Die Juden sagen in ihrem Talmud einen ganz interessanten, netten Spruch: Das Letzte, was ein Fisch sieht, ist das Wasser. Denk drüber nach. Das Letzte, was ein Fisch sieht, ist das Wasser. Der interessiert sich nicht fürs Wasser. Der lebt im Wasser. Das Letzte, was ein Fisch sieht, ist das Wasser. Und das Gleiche gilt auch für uns, Gott. Wir sind von Gott, wir sind ein Teil Gottes, wir sind seine Händewerk, wir sind seine Schöpfung, aber wir sehen ihn nicht. Wenn du es erkennen würdest, dass Gott überall seine Spuren in deinem Leben hat und überall, wo du hinguckst, überall ist die Dreieinigkeit, Vater, Sohn und Heiliger Geist versteckt. Wenn du ein Ei, morgens zum Frühstück ein Ei nimmst, da ist Vater, Sohn und Heiliger Geist in diesem Ei drin. Und zwar Eischale, Eigelb und Eiweiß. Oder wenn du einen Baum anguckst, da siehst du auch wieder die Trinität versteckt. Wurzel, Stamm und Krone. Und so weiter. Oder These, Antithese, Synthese. Du kannst nehmen, was du willst. Wenn du das Licht siehst, du siehst die Sonne, du siehst das Licht und du spürst die Wärme. Die Dreieinigkeit überall. Praktisch, der Fisch sieht das Wasser als Letztes. Erkenne, Gott ist überall. Oder nimm dich selber, Seele, Geist und Leib, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Christus in uns. Gott hat sich überall versteckt. Diese Dreieinigkeit. Sich überall versteckt. Könnte ich jetzt noch so viele andere Bilder nehmen, um dir zu helfen. Erkenne, von allen Seiten umgibst du mich. Von allen Seiten umgibst du mich. Kannst hingucken, wo du willst. Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Gott ist da.
Gott ist in der Vergangenheit, Gott ist in der Gegenwart, Gott ist in Zukunft. Vater, Sohn, Heiliger Geist. Überall diese Trinität. Was siehst du? Erkennst du Gott oder geht es dir wie dem Fisch, der das Wasser gar nicht sieht? Wir sollten den Unsichtbaren sehen. Auf deine Einsicht kommt es an. Denn das Verborgene sehen, die Werke Gottes sehen. Und nicht, was der Teufel dir sagt. Der Teufel sagt dir die Reiche der Welt. Das hat der Teufel Jesus gezeigt. Jesus hat nichts von diesen Reichen angenommen. Sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Was siehst du? Pilatus, obwohl er kein Kind Gottes war, als er Jesus anschaute, er sagte, ich sehe keine Schuld an ihm. Ich sehe keine Schuld an ihm. Der hat etwas an Jesus gesehen, was den Religiösen damals gefehlt hat. Ich finde keine Schuld an ihm. Ich finde keine Schuld an ihm. Und dann sagte er, seht, welch ein Mensch, hat Jesus erkannt. Gut, weil wir so gebildet sind, dass wir die Zusammenhänge erkennen. Was siehst du? Bei schweren Schicksalsschlägen ist es wichtig, dass du auf Gott schaust. Dass du, wenn schwere Schicksalsschläge durchmachst, schau auf Gott. Durch Glauben und Beten und so weiter verwandeln wir die Dinge, bekommen wir eine ganz neue Sicht darüber. Mir ist es beim Beten, ich mache immer beim Beten den gleichen Fehler. Beim Beten, wenn ich bete, möchte ich die Dinge verändern. Herr, mach das dort und dort, veränder den und den und den und den und den und den. Und weißt du, was beim Beten bei mir passiert? Ich werde verändert. Ich bekomme plötzlich eine ganz neue Einsicht. Ist genauso, als wenn ich eine Nacht darüber schlafen würde. Abstand, ich bekomme Abstand. Ich gebe das Gott, ich pack alles aus und sage, Gott, guck mal, was die angetan haben. Und das war nicht richtig, was die angetan haben. Und was passiert ist und was gewesen ist. Und ich gebe Gott ab. Und dann merke ich, ich habe Abstand gewonnen. Nicht, dass die Dinge verändert werden. Ich habe eines festgestellt, und das ist Beten. Beim Beten, nicht die Dinge, die ich gerne verändert haben möchte, werden verändert, sondern ich bekomme eine ganz neue Sicht zu den Dingen und über die Dinge und über die Situation. Und ich bekomme so weit Abstand. Weißt du, je weiter du von einer Sache weg bist. Jetzt, wo der Papst in Altötting war, und ich bin in Altötting groß geworden, ein Stück weit, habe tausende von Traktaten dort verteilt. Altötting, da, wo er da seine Mission hatte. Und ich fahre mit meinen Kindern mal, und diese Kapelle da, oder diese Kirche, da sagt einer meiner Kinder, sagt, Papa, guck mal, so ein kleiner Kirchturm. So ein kleiner Kirchturm. Ich sage, Kinder, passt auf. Und dann fahre ich mit meinen Kindern bis zum Kirchturm, und dann sage, guck mal drauf. Oh, ist der aber groß. Je näher du eine Sache rankommst, desto größer wird es. Und je weiter weg du kommst von einer Sache, auch durchs Beten. Beten bringt dich von deinen Problemen weiter weg. Beten bringt dich von deiner Krankheit weiter weg. Beten bringt dich von deinem Mangel weiter weg. Bringt immer weiter weg. Und am Schluss sind die nachher nur noch so klein. Beten bringt dich von deinen Ängsten nur weiter weg. Und dann siehst du, wie groß ist mein Gott. Oh. Und dann siehst du, die Probleme sind Zwerge. Du brauchst eine andere Sicht. Eine andere Sicht zu deinen Dingen. Und das kriegst du nur übers Beten. Nicht übers Reden und Philosophieren. Durchs Beten. Das macht den Unterschied. Gott einbeziehen in dein Leben. Das ist dieser Schritt, den Gott dir schenken möchte. Zieh Gott in dein ganzes Geschehen, das ganze Gehabe hinein. Und schaue das Ende an. Weißt du, wir schauen immer nur, was da ist. In der Bibel heißt es, und schauet ihr Ende an. Das heißt von den Gläubigen, wie sie heimgehen, weil es meistens waren es Märtyrer. Schauet ihr Ende an. Schauet ihr Ende an. Schaue das Ende vom Teufel an. Wenn der Teufel dich angreift und anklagt, nimm die Offenbarung und lies dem Teufel aus der Offenbarung was vor und sag, hör mal, das ist dein Ende. Und du wirst sehen, wie schnell er dich in Ruhe lässt. Offenbarung ist ein Buch, das letzte Buch der Bibel, die Apokalypse, ist ein Buch für Christen, die in der größten Trübsalzeit, ist oder der Zeit des Kaisers Diokletian geschrieben worden, die Offenbarung. Johannes war sogar verbannt auf der Insel Patmos, in Pech getaucht und so weiter, dort als Verbannter, es war Todesinsel Patmos,
kaum einer kam lebend davon, von dieser Insel. So, und dort wurde Johannes verbannt. Und dort bekam er die Offenbarung. Und da wird der Antichrist, da wird der Drache, da wird der falsche Prophet, da wird der ganze Abfall, was auch die Kirchengeschichte ausmacht, die sieben Gemeinden, das wird alles dort geschildert. Und dann beginnt er ab Kapitel 20. Oder gefallen, gefallenes Babylon und dann das neue Jerusalem. Dann die Hütte Gottes oder den Menschen. Und dann sieht er, und vom Teufel ist nichts mehr da. Wenn du, und das ist Offenbarung, das ist die Geschichte, wie Gott seinem Volk Sieg zuruft. Und Offenbarung ist nicht, dass man drauf spekuliert, sondern die Offenbarung, die Apokalypse ist ein Buch, ein Trostbuch für die Christen in der Verfolgung, für die Christen in der Drangsal, für die Christen, die auf die Erlösung warten. Dafür ist die Offenbarung geschrieben. Nicht zum Spekulieren. Die Versiegelung. Weißt du, wenn du das Siegel Gottes über dein Leben hast, dann sing und jubel und ziehe fröhlich deine Straße weiter. Die Sicht. Schaut ihr Ende an. Schau auf das Schlusswort. Keine Tränen mehr, kein Leid, kein Geschrei, kein Schmerz. Das ist Schluss, das ist das Ende. Kein Opfer mehr, nichts mehr. Das Ende ist glorreich. Die Geschichten des Teufels haben kein Happy End. Aber die Geschichten Gottes haben allesamt ein Happy End. Die Geschichten Gottes haben allesamt ein Happy End. Moses, er sah die Belohnung. Er sah die Belohnung. Deshalb konnte er Ägypten absagen. Solange du nicht die Belohnung siehst, kannst du Gott nicht von ganzem Herzen dienen. Kannst du nicht ungeteilt Gott dienen. Da wird dein Herz immer noch an die Weisheit Ägyptens, an die Schätze Ägyptens, an diese Welt hängen. Aber wenn du die Belohnung gesehen hast, dann kannst du auf alles pfeifen, auf alles verzichten und dann wird alles dran geben. Dann lohnt sich das. Er sah auf die Belohnung des Volkes Gottes, auf die Vollendung, auf den Sieg. Auf die richtige Sicht kommt es an. Schau auf zum Herrn und die Welt wird sich verändern. Dieses Wort hat Gott mir diese Tage gegeben. Schau auf zum Herrn und die Welt wird sich verändern, weil du sie mit neuen Augen siehst. Schau auf den Herrn und die Welt wird sich verändern, weil du die Welt mit ganz neuen Augen siehst. Weißt du, da wird dein Blick durch Gott gebrochen. So wie es Licht durch ein Prisma gebrochen wird, so wird deine Sicht, du schaust nach oben und du bekommst eine neue Sicht für diese Welt. Eine neue Sicht für deine Mitmenschen. Eine neue Sicht für die Probleme. Eine neue Sicht für, was es auch immer sein mag. Du schaust nach oben und das Licht wird gebrochen. Das Licht muss gebrochen werden, damit es richtig gesehen werden kann. Sonst siehst du es nicht, sonst bleibst du blind. Noch eine Sicht. Auf die Sicht kommt es an. Ich habe jetzt euch gesagt, nach vorne schauen. Ich habe euch programmiert, nach vorne zu blicken. Aber jetzt pfeife ich euch zurück. Muss ich euch zurückbleiben, weil das auch dazu gehört. Nicht nur nach vorne schauen. Lobe den Herrn, meine Seele. Wisst ihr, was da drin steht? Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Auch die richtige Rückschau gehört dazu. Zum Auto gehört mal nur nach vorne zu gucken. Und ich habe Autofahren in Italien gelernt. Und ich war dort und ich war so entsetzt. Zu der Zeit haben nur die Ausländer, wenn irgendwo ein Unfall war, waren immer Ausländer beteiligt. Immer Ausländer waren schuld am Unfall. Und dann habe ich einen Taxifahrer in Turin oder Mailand gefragt, habe ich gesagt, sagen Sie mal, wie fahrt ihr Italiener? Ihr fahrt wie der Teufel. Aber wie fahrt ihr, dass ihr keine Unfälle baut? Wenn Unfälle bauen, sind immer die anderen. Dann sagt der Taxifahrer, mein Herr, Sie müssen immer nur gerade ausgucken. Links und rechts interessiert Sie die Welt nicht und hinten schon gar nicht. Sie gucken nur geradeaus. Aufpassen müssen die anderen. Hier habe ich Autofahren gelernt. Und von dem Moment fahre ich schon über 30 Jahre unfallfrei. Also andere sind immer schuld bei mir. Ja, tatsächlich, ich übertreibe es nicht. Die anderen fahren mir rein oder brummen mir hinten drauf oder was sonst was. Aber ich bin immer, Gott sei Dank, weil ich immer nach vorne gucke. Aber das ist jetzt, ich will euch nicht nach Italien bringen. Wir bleiben in Deutschland. Und da ist mir noch eine Bibelstelle wichtig, weil ich würde euch nicht das ganze Evangelium bringen, wenn ich euch nur nach vorne programmiere. Schaut nach vorne, vergisst und so weiter. Alles links und rechts, das geht euch nichts an. Nein, so ist es nicht, Geschwister. Wenn wir auf den Herrn blicken, haben wir gute Sicht nach links und rechts. Dann haben wir Außenspiegel. Und wir sind viele Jahre mit Wohnwagen unterwegs gewesen, mit dem Caravan. So, und da habe ich extra Spiegel noch gehabt, damit man sogar noch um die Ecke gucken kann und um die Ecke sehen kann. Es ist so wichtig, dass man also gut, eine gute Sicht, Rundumsicht hat und Rückschau. In Josua Kapitel 23 lese ich nicht, 1 bis 16, aber das macht ihr zu Hause. Ich habe gutes Gewissen, dass ihr das zu Hause machen werdet. Josua 23, 1 bis 16. Und da heißt es im Vers 3, denn der Herr, euer Gott, ist es, der für euch gekämpft hat. Schaut zurück. Denkt drüber nach. Der Herr ist es, der für euch gekämpft hat. Und dann werdet ihr sehen, wie mächtige Völker vertrieben hat. Wie er das getan hat und das getan hat und das getan hat und das getan hat und das getan hat. Ihr werdet rückschauen. Wenn du anfängst, drüber nachzudenken und dich hinsetzt und sagst, wofür kann ich Gott danken? Mach dir eine Liste zurecht und bau dir eine Liste. Wofür kann ich Gott noch danken? Josua 23 war es, 1 bis 16. 1 bis 16, 16 ist Kampf. Und dann, der Herr kämpft für euch. Der Herr kämpft für euch. Schau auf dein Leben zurück und danke Gott, wie gut und wie treu er dich geführt und geleitet hat. Wie er dich durchgetragen hat und du keinen Mangel gehabt hast. Jeden Tag hast du Manna gehabt. Gib dem Herrn dann die Ehre, dass er dein Leben so durchgetragen hat. Und du wirst Grund haben zum Danken. Schreib mal auf, wofür kann ich Gott danken? Und während du so aufnotierst und addierst, wofür kann ich Gott noch danken, wirst du noch so viel Grund finden, wofür du noch nicht gedankt hast. Deshalb kann der Segen noch nicht fließen. Da ist noch etwas Undurchlässiges, weil noch nicht gedankt worden ist. Der Segen macht uns, das Danken macht den Segen Gottes durchlässig in unserem Leben. Dass Neues nachkommt. Fang an zu danken. Du wirst sehen, dass der Herr für dich gekämpft hat.